Es ist das dritte Mal in Folge, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, dass wir hier ein Stichwort haben in dem Jahresmotto, was sich wiederholt. Wir hatten es die letzten mindestens 3 Jahre immer mit der Gnade zu tun, was ja auch das Motto ist, das Leitwort, das wir in unser Gemeindeprofil aufgenommen haben. Es gibt eine schöne Geschichte, die ich gefunden habe, stammt aus dem 19. Jahrhundert, über die Gnade, über genau genommen einen Indianer, der den Unterschied erklärt oder erfährt zwischen Gesetz und Gnade. Ihr wisst ja mal, Gnade ist das eine, das Gegenstück dazu ist Gesetz. Und dieser Indianer ist auf einem Bibelabend eingeladen, ein christlicher Bibelhauskreis wahrscheinlich. Und da geht es um die Gnade und den Unterschied zwischen Gnade und Gesetz. Da meldet er sich zu Wort und sagt, liebe Freunde, ich habe genau zugehört, weil ich möchte lernen, um es meinem Volk, wenn ich nach Hause komme, beizubringen, zu erklären, was ihr hier glaubt. Also, Gesetz und Gnade. Ich glaube mit Gesetz und Gnade, das ist folgendermaßen. Als dieser liebe Bruder hier, Bruder Ironside hieß er, als der mich mit auf die Reise nahm, durfte ich das erste Mal in einem wunderschönen Bahnwaggon sitzen. Und als ich ankam, war ich beeindruckt, das muss wohl der schönste Bahnhof gewesen sein, den ich je gesehen habe. Ich habe mir alles genau angesehen, ich bin überall umhergegangen. Und dann habe ich ein Schild gesehen, auf diesem Schild stand, typisch für das 19. Jahrhundert, nicht auf den Boden spucken. Manche von uns denken, solche Schilder müsste man heute wieder aufstellen. Aber als ich auf den Boden blickte, sah ich, dass alles vollgespuckt war. Und ehe ich mich versah, hatte ich auch hingespuckt. Komisch, wo da doch ein Schild steht, dass man das nicht darf. Und dann kam ich in dieses wunderbare Haus, gastfreundliche Haus, wo ich heute bin. Alles ist ganz herrlich eingerichtet. Ich traute mich kaum, die tiefen Teppiche zu betreten. Und in den Sofas konnte man richtig versinken. Ich sah mir die Bilder an den Wänden, den Flügel, die Bibliothek. Und die ganze Zeit erwartete ich, ein Schild zu sehen, auf dem geschrieben steht, nicht auf den Boden spucken. Ich dachte mir, wie schade, wo doch alles hier so schön eingerichtet ist und die Leute spucken überall hin. Dann habe ich noch mal genau auf den Boden gesehen. Und ich sah, dass alles sauber war. Niemand hatte auf den Boden gespuckt. Wie komisch also. Da, wo ein Schild steht, dass man nicht spucken soll, da spucken die Leute. Aber da, wo kein Schild steht, da unterlassen sie es. Aber dann verstand ich. Das Schild, das ist das Gesetz. Aber zu Hause ist Gnade. Ihr liebt euer schönes Haus und deswegen wollt ihr es sauber halten. Ihr braucht kein Schild dazu. Für mich erklärt das die Frage von Gesetz und Gnade. Und alle, die damals dabei waren in diesem Hauskreis, sagten, das sei die beste Erklärung, die sie je dafür darüber gehört hatten. Das Jahresmotto für 2013 lautet, in Christus ist Gottes Gnade sichtbar. Es ist ein Motto aus dem Brief des Paulus an den Titus. Und wir können das gerne auch nochmal im Zusammenhang lesen. Dazu lade ich euch ein. Nehmt also ruhig schon mal eure Bibeln heraus und versucht diesen kleinen Brief an den Titus zu finden. Das ist unter den Briefen mit T. Ich vermittle es mal denjenigen, die im Suchen von biblischen Büchern nicht so ganz gewohnt sind. Wenn man dann die Briefe des Paulus relativ weit hinten in der Bibel sucht, dann gibt es welche mit T. Die kommen alle hintereinander. Thessalonicher, Timotheus, Titus. Das kann man sich gut merken. Und dieses Kapitel, wenn ihr da hineinschaut, wenn ihr es jetzt schon mal aufgeschlagen habt, das beginnt mit einer ganzen Liste von Unterweisungen. Lauter Unterweisungen, was man alles machen und nicht machen soll. Da wird Titus angehalten zu reden, was der gesunden Lehre entspricht zum Beispiel. Dann gibt es eine ganze Liste dann. Eine Liste, die sich, wenn man sie das erste Mal liest, eher wie Gesetz anhört als wie Gnade. Denn Paulus geht die ganz verschiedenen Gruppen in der Gemeinde durch und er sagt, wie sich die einzelnen Leute so zu verhalten haben. Ja, die alten Männer, denen sage ich. Die alten Frauen, denen sage ich. Den jungen Frauen sage ich. Den jungen Männern sage ich. Den Sklaven sage ich. Und am Ende kommt dann unser Abschnitt, und das ist der Abschnitt, den ich jetzt nochmal im Zusammenhang lese. Ich habe ihn aus der Hoffnung für alle entnommen. Da steht, denn in der Person Jesu Christi ist jetzt Gottes Barmherzigkeit sichtbar geworden, mit der er alle Menschen retten will. Sie bringt uns dazu, dass wir uns von aller Gottlosigkeit, allen selbstsüchtigen Wünschen trennen, dafür aber besonnen und rechtschaffen leben, so wie es Gott gefällt. Denn wir warten darauf, dass sich bald erfüllt, was wir sehnlichst hoffen, dass unser Herr und Erlöser Jesus Christus in seiner ganzen göttlichen Herrlichkeit und Größe erscheinen wird. Er hat sein Leben für uns gegeben und uns von allem Bösen und von aller Schuld befreit. So sind wir sein Volk geworden, bereit, ihm dankbar zu dienen. Das sollst du lehren und allen nachdrücklich klar machen. An der Ernsthaftigkeit deiner Worte darf es keinen Zweifel geben. Das ist der Abschnitt. Und ich habe ein paar Gedanken dazu. Der Abschnitt beginnt ja mit einer Begründung. Er hat ja, ich sagte das eben, und ihr könnt das auch gucken in dem Text, eine ganze Reihe von Unterweisungen gegeben an diese verschiedenen Gruppen. Dann geht es weiter mit einer Begründung, mit einem denn, oder in manchen Übersetzungen wird auch ein weil stehen, weil so und so. Paulus gibt also praktische Lebenstipps. Warum? Gibt er sie Kraft seiner Autorität? Sagt er, denen sage ich, die sollen das machen und denen, die sollen das nicht machen, weil Paulus die Autorität dazu hat? Ist das die Begründung? Kann er deswegen diese ganzen Verhaltensnormen aufstellen? So begründet er es nicht. Er sagt nicht, weil ich euch das sage, weil ich euer Pastor bin. Der Grund, der gegeben wird, ist ja das Erscheinen der Gnade. Das Sichtbarwerden, weil die rettende Gnade erschienen ist. Das ist der Grund. Das ist die Begründung, die er gibt. Wir haben Gemeinde, als Gemeinde haben wir Gnade zu unserem Leitwort gemacht. In unserem Profil ist Gnade der Leitbegriff. Wir werden das Gemeindeprofil, es ist schon ausgedruckt und gerahmt, wir müssen es nur noch aufhängen, sodass wir es uns immer vor Augen halten. Es wird im oberen Foyer aufgehängt werden. Dann werdet ihr sehen, dass wir dieses Wort Gnade auch als Akronym genommen haben für unsere Aufträge. G wie Gemeinschaft, N wie Nachfolge, A wie Anbetung, D wie Dienen und E wie Evangelium weitersagen. Das ist unser Leitwort. Wir haben uns das bewusst gemacht. Es ist ja eigentlich schon mutig, dass wir uns das auch als Leitwort gegeben haben, weil es ist ein recht theologischer und ein kirchlicher Begriff. Es ist nicht so sehr ein Alltagsbegriff. Er ist nicht der Alltagssprache entnommen. Ich fürchte, dass ich meinen Kindern im Alltag nicht immer die richtige Definition von Gnade vermittelt habe. Denn bei uns war das immer das Codewort, wenn es beim Toben zu stark wurde, wenn ich sie im Schwitzkasten hatte. Wenn sie dann Gnade sagten, dann ging der Schwitzkasten wieder auf. Ich weiß nicht, ob ich das Konzept da richtig vermittelt habe oder ob ich pädagogisch hier oder theologisch was falsch gemacht habe. So, also der letzte Versuch als Eingeständnis, dass man in der Klemme sitzt. Aber Paulus wirft Gnade, dieses Konzept der Gnade und die Hoffnung für alle, sagt Barmherzigkeit, mitten hinein in das Leben, in den Alltag. Wir haben jetzt die Liste der praktischen Unterweisungen nicht gelesen, aber er wird schon sehr konkret. Er wird so konkret, dass viele diese Unterweisungen oder viele der Unterweisungen so sehr in seiner Kultur und Zeitgeschichte verankert sind, dass wir sie heute übersetzen, interpretieren müssen. Sklaverei gibt es bei uns nicht mehr so wie früher. Wir haben neue Formen der Sklaverei erfunden. Das Thema oder der Begriff der Unterordnung, da stellen sich bei uns gleich alle Nackenhaare auf. Schon gar bei uns Deutschen mit Unterordnung haben wir nur Scherereien gehabt. Das hat uns nichts Gutes eingebracht. Das müssen wir neu übersetzen, müssen es neu definieren, das steht da. Paulus ist nicht daran schuld. Der mennonitische Theologe John Howard Yoder hat ein ganz berühmtes Buch geschrieben, ich denke, ich habe es schon mal in einer anderen Predigt zitiert, es heißt Die Politik Jesu. Er nennt diese Texte und andere, die Paulus natürlich bringt, das Konzept der revolutionären Unterordnung. Ganz interessant, das Konzept der revolutionären Unterordnung. Er führt aus, dass Jesus uns Folgendes gelehrt hat, nämlich, dass der radikale Weg der Gnade gegen die Impulse der menschlichen Natur ist, Paulus nennt das die weltlichen Begierden, das ist nicht die Art, wie wir normalerweise ticken. Jesus hat den Tod besiegt, indem er den Weg des Kreuzes ging. Ein Weg, der damals schon schwer zu verstehen war, den wir uns heute immer wieder erschließen müssen. Yoder sagt, ein christlicher Sklave, der wegen seines neuen Status als befreiter Christ einfach in die Rebellion geht, sagt, ich bin jetzt befreiter Christ, ich bin kein Sklave mehr, der wird an dem System nichts verändern. Er wird das System gegen sich aufbringen, dann wird er maximal zum Opfer dieses Systems werden. Verändern wird es der Sklave, der seinem Herrn das Leben der Gnade so radikal vorlebt, dass das System ad absurdum geführt wird, was übrigens der Hintergrund ist nach Yoder auch für den Philemonbrief. Der Sauerteig, der von innen durchdrungen wird, revolutionäre Unterordnung, Veränderung von unten und von innen. Ebenso ist mit der Unterordnung der Frauen keine Schöpfungsordnung gemeint, wie manche meinen, sondern Paulus hat besonders Frauen im Blick, die neu in den Glauben hineingekommen sind und anstatt von zu Hause auszubrechen, angewiesen werden, das Beziehungsgeflecht mit radikaler Gnade zu durchdringen und zu verändern. Revolutionäre Unterordnung. Das Leben der Gnade ist also ein Lernprozess, und das unterstreicht Paulus auch, denn in dem Vers 12, wo es heißt, sie, also die Gnade, unterweist uns, dieses Unterweisen, ist immer ein bisschen ein harter Begriff, aber das ist das griechische Pädagogik als Verb. Also eine Erziehung findet statt. Das ist also der erste Gedanke, den ich heute einbringen möchte, beziehungsweise herausnehmen möchte aus diesem Text des Jahresmotto. Gnade muss im Leben praktisch gelebt werden, in den Beziehungen, die sie verändern kann. Jesus hat uns das vorgemacht. Er hat sichtbar gemacht, dass Gnade heilsam ist. Wörtlich steht dort in Vers 11, rettend. Sie rettet sogar die Beziehungen, die wir untereinander pflegen oder in der Welt. Sie kann Gnade, wenn sie radikal gelebt wird, diese Welt verändern. Das heißt also, diese Liste, die wir sehen, ist nicht Gesetz, sie ist Gnade. Die Gnade der Praxis des Lebens. Und Paulus wird eben praktisch, weil er sagt, Gnade muss praktisch übersetzt werden können in den Alltag hinein. Ob du junger Mann bist, alter Mann, junge Frau, alte Frau. Das ist der erste Gedanke. Also die Gnade der Praxis, habe ich das genannt. Kommen wir zum zweiten Gedanken. Die zweite Dimension sozusagen, und der Titel dieser Predigt ist auch die drei Dimensionen der Gnade. Ich erkläre euch auch, warum ich das die drei Dimensionen genannt habe am Ende. Das zweite ist die Dimension der Gegenwart. Also das erste ist die Dimension der Gegenwart, verwechselt das nicht. Das praktische Leben, die menschlichen Beziehungen, der Alltag, das konkrete Verhalten. Paulus hat aber noch zwei Dimensionen in diesen Abschnitt eingeflochten. Und das nächste ist genauso wichtig und muss dazukommen, nämlich die Dimension der Hoffnung. Das ist wichtig und das ist der Grund, warum die Unterweisungen an Frauen, an Männer, an Sklaven oft falsch verstanden werden, wenn wir darunter nur, so sehen es ja die Kritiker, eine Anpassung an den Status quo sehen. Also wenn wir Unterordnung hören, dann meinen wir ja, ach ja, wir sollen alles so machen, wie es immer gewesen ist und ja, nicht aufmucken. Das ist nicht damit gemeint, wenn er das hier so sagt. Der Status quo, also so wie es jetzt ist, der hat sich ja immer nur selber zum Ziel. Da ist das Ziel, es soll so bleiben, wie es ist. Das ist aber nicht die christliche Botschaft, überhaupt nicht die christliche Botschaft. Und das ist ja die große Schwierigkeit von Gruppen, von Gemeinden, von Kirchen, dass wir ein Evangelium haben, dass Dinge nicht so bleiben sollen und müssen, und wie sie sind, aber gleichzeitig darum kämpfen, dass sie so bleiben, wie sie sind. Das ist nicht christliche Botschaft. Das Evangelium hat ein Ziel. Es läuft auf ein Ziel hinzu. Hoffnung ist sozusagen der Motor des Glaubens. Paulus benennt dieses Ziel. In Vers 13 sagt er, denn wir warten darauf, dass sich bald erfüllt, was wir sehnlichst erhoffen, dass unser Herr und Erlöser Jesus Christus in seiner ganzen göttlichen Herrlichkeit und Größe erscheinen wird. Der Text ist toll. Ist ein Heimspiel für uns als Adventisten. Die Ankunft unseres Erlösers, hier eingeflochten. Wir wissen, was es bedeutet, das sehnlichst zu erwarten. Das Wort kommt für sehnlichst erwarten, das ist ein Wort im Griechischen, kommt gar nicht so häufig vor im Neuen Testament. Eine andere Stelle, die das gut erklärt, ist der Simeon im Tempel, dem verheißen war, dass er den Erlöser sieht, bevor er seine Augen schließt. Das ist das gleiche Wort, der das sehnlichst erwartet hat. Wir kennen den Schmerz jedes Jahreswechsels als Adventisten. Ein abgelaufenes Wartejahr, die Hoffnung, die wir auch wieder in das neue Jahr hineintragen möchten, ob es denn das Jahr der Wiederkunft, der Ankunft unseres Herrn ist. Und wir brauchen diese Klarheit. Wir brauchen dieses hoffende Warten. Daraus nähern wir uns genauso wie aus der Praxis des Alltags. Diese zweite Dimension ist wichtig. Wir dürfen niemals zulassen, dass wir die Klarheit dieses Zieles aus den Augen verlieren. Ich sage das auch aus seelsorgerlichen Gründen. Nicht nur, weil ich Adventist bin und muss jetzt irgendwie hier Politik machen für die Wiederkunft. Das ist gar nicht meine Agenda. Ich merke das in den Bibelstunden, gerade neulich erst, Menschen, die sich zaghaft, zweifelnd, auch ein bisschen hilflos dem Glauben nähern. Und da höre ich dann, ich habe überhaupt kein Ziel im Leben. Und das ist ja in der Mitte des Lebens durchaus eine Krisensituation. Beruflich ist man eigentlich schon da, wo angekommen, da kommt vielleicht nicht mehr viel. Ob es familiär geklappt hat, ist im einen Fall so und im anderen anders. Und die einzige Perspektive, die dann auch bleibt, ist die Rente. Das ist jetzt aber auch nicht so eine prickelnde Perspektive. Rente mit 97, dann, wenn wir so weit sind. Und dann habe ich neulich mit jemandem wirklich den Text Matthäus 24 gelesen. Ich dachte, naja, ob das nicht ein bisschen harter Text ist, ist ja auch Matthäus 24 da. Erdbeben, politische Unruhen, passiert ja einiges, was auch beängstigend sein könnte. Und ich habe das Erlebnis gemacht, dass diese Person diesen Text wie ein Durchbruch empfunden hat. Denn diese ganzen Krisen, die da beschrieben werden, kosmischer, politischer oder natürlicher Art, da sagte die Person, das ist normal, das kenne ich. Dazu muss ich nur in die Nachrichten gucken. Aber der Text war ein Durchbruch, weil die Welt hier am Ende in das Reich Gottes übergeht. Am Ende steht das Reich Gottes. Es ist sehr konkret gedacht, sehr konkret vorgestellt. Und auf einmal stand ein Ziel da vor Augen. Und das war was ganz Neues. Also auf einmal diese Sehnsucht, das möchte ich auch glauben. Auf dieses Ziel möchte ich hindurchgehen. Oder wie wir
es in unserem Bibelgespräch heute Morgen sagten, alles wird gut.
Paulus erinnert Titus daran, dass die Gnade der Praxis die Gnade der Hoffnung als zweite Dimension braucht. Wir werden als Gemeinde auch in 2013 wieder sehnlichst die Ankunft unseres Herrn erwarten. Ich will mich dafür einsetzen. Wir werden sie erwarten auf eine Art und Weise, die wir als Gnade, als Zuwendung Jesu erleben. Und auch 2013 werden wir als Prediger und vielleicht auch ihr wieder an Krankenbetten stehen und an offenen Gräbern. Und dann werden wir Gnade der Hoffnung austeilen, dass der Tod eben nicht das Ende ist. Wir werden auch in 2013 sagen, dass Christus bald kommt. Nicht, weil wir es wissen, sondern weil wir es hoffen. Das ist die Gnade der Hoffnung. Und jetzt machen wir noch die dritte Dimension dazu, so wie Paulus es hier tut. Wir sprachen von der Gnade der Praxis, das ist die Gegenwart. Wir sprachen von der Gnade der Hoffnung, das ist die Zukunft, dem Ziel unseres Lebens. Und nun vergisst Paulus aber nicht, uns an die Gnade der Errettung zu erinnern. In Vers 14 sagt er, er hat sein Leben für uns gegeben und uns von allem Bösen und von aller Schuld befreit. So sind wir sein Volk geworden, bereit, ihm dankbar zu dienen. Auch ein sehr schöner Vers. Denn die Gnade wird hiermit dreidimensional. Und ihr wisst, was Dreidimensionalität bedeutet. Dreidimensionalität bedeutet, es wird real. Schrift, die wir auf Papier drucken, ist eigentlich zweidimensional, auch wenn wir ein Buch in Händen halten. Eine Projektion auf einen Bildschirm wie diese Fotos hat zwei Dimensionen. Damit gibt sie einen Ausschnitt der Realität wieder, ist aber nicht Realität. Dinge des Lebens aber, die wir anfassen können, die wir handhaben, die wir drehen, die wir fühlen, schmecken, riechen können, die haben drei Dimensionen. Gnade ist nicht theologisch, sie ist dreidimensional. Es gibt sie wirklich. Und die letzte, die dritte Dimension hier in diesem Abschnitt heißt Rettung. Da sagt er, Jesus Christus hat sein Leben für uns gegeben und uns befreit. Das ist eine Ansage, das ist eine Tatsache, das ist bereits geschehen. Das ist ein Rückblick, das ist Dankbarkeit. Das muss nicht verdient werden. Der alte Mann, der angesprochen ist, die alte Frau, die jungen Frauen, die jungen Männer, die Sklaven, kurzum alle, die Paulus in diesem Abschnitt im Auge hat. Sie alle blicken gemeinsam auf das zurück, was sie zusammengeführt hat. Die Geschichte Jesu Christi als die eigene Geschichte. Und Jesus wird hier nicht als der Revolutionär dargestellt, als der Lehrer, der Sozialheld oder für was man ihn auch immer halten mag, sondern er wird nur dann wirklich verstanden, so der ganze Tenor des Neuen Testaments, wenn er als Befreier, als persönlicher Erretter verstanden wird, als derjenige, der mich errettet hat. Und über das Persönliche, das wir so gerne betonen, hinaus entsteht nun, so der Text, ein Volk, eine Gemeinschaft, eine Gruppe, eine Gemeinde. Dazu gehören wir, dürfen wir gehören. Er hat sich ein Volk bereitet. Das wollen wir auch wieder leben 2013. Das ist die Gnade der Rettung, das ist die Dimension. Damit haben wir unsere drei Dimensionen der Gnade. Der Indianer am Anfang, der hat ja gesprochen von einem Zuhause. In dem Zuhause braucht es kein Schild, auf dem steht, dass man nicht auf den Boden spucken soll. So ein Zuhause wollen wir die Gemeinde sein lassen. Ich will mich zusammen in diesem Jahr mit euch, mit Sascha, dieser Aufgabe weiter widmen, dass wir so ein Zuhause haben können. Ich ermutige diejenigen, die schon dafür gesorgt haben, dass dieses Zuhause schön und schön dekoriert ist, weiter dabei zu sein. Ich ermutige euch, eure Erfahrungen mit einzubringen und dieses Zuhause weiter zu gestalten. Ich lade alle diejenigen, die gerne hierher kommen und die Gastfreundschaft des Hauses genießen, ein, dazu zu gehören. Und zur Familie dazu zu gehören.
Und sollte es am Ende passieren, wir müssen ja die Realität, sie ist ja dreidimensional, dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, dass das passiert in der Gemeinde, was in der Geschichte des Indianers nicht passiert, nämlich, dass dir jemand auf den Schuh spuckt. Das soll ja in Gemeinde passieren. Dann sollten wir uns daran erinnern, dass wir hier zu Hause sind und dass unser Motto, unser Leitwort die Gnade ist. Und zwar in der Dimension der Praxis des Miteinanders, in der Dimension der Hoffnung unseres Zieles und in der Dimension der Rettung, wo wir herkommen. In der Dreidimensionalität des echten Lebens möchte ich mit euch dieses Jahr 2013 leben. Amen.